Als sie erkannten, wir haben alle Kirchen, alle Gebäude geschlossen, aber es gibt immer noch viele, viele Menschen, die Christen werden, da begannen sie, die Hauskirchen zu suchen und anzugreifen.
Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. In den letzten Monaten haben wir den Iran immer wieder in den Schlagzeilen gesehen, als Schauplatz von Luftangriffen und politischen Machtkämpfen. Aber heute wollen wir den Blick auf eine andere Realität in diesem Land lenken, auf eine der am stärksten wachsenden Kirchen der Welt. Mehr darüber erzählen wird mir Hovan Hovsepian, ein Partner von Open Doors. Hovan, herzlich willkommen.
Thank you.
Vielen Dank.
Hovan, abgesehen von allem Politischen, was momentan im Iran passiert, wie geht es der Gemeinde Christi, unseren verfolgten Geschwistern? Wie ist die Situation ganz allgemein?
Der Iran ist heute eine der am schnellsten wachsenden christlichen Kirchen weltweit, vor allem die Untergrundkirche. Aber das war nicht immer der Fall. Vor der Revolution kam auf 10 Leute, die du evangelisiert hast, obwohl es ein freies Land mit vielen Ressourcen, evangelischen Liedern und sogar einem Film auf Videokassette war, von 10 Personen kam vielleicht eine zum Glauben. Es war nicht einfach, das Evangelium mit anderen zu teilen. Heute ist der Iran ein eingeschränktes islamisches Land. Aber von vielleicht 10 Menschen, denen man von Jesus erzählt, sind 7 bereit, an ihn zu glauben. Der Iran ist christlich gesehen das am schnellsten wachsende Land, weil verschiedene Missionare und Pastoren in der Vergangenheit den Preis dafür bezahlt haben. Und wir hoffen, das bleibt auch so.
We hope that it will stay this way.
Erweckung in einem islamischen Land. Wow. Woher kommt diese Offenheit der Menschen?
Ich denke, um die Bereitschaft und Offenheit der Menschen zu verstehen, müssen wir uns die Struktur der Regierung ansehen.
Iran is a republic Islamic country.
Der Iran ist eine islamische Republik. Das bedeutet, das Volk entscheidet, wer der nächste Präsident wird und auch über die ganzen Parlamentsangelegenheiten. Und das ist eine gute Sache, zumindest auf dem Papier. Aber auf der anderen Seite ist die Republik islamisch. Das bedeutet, dass der Islam die Grundlage für alles ist, was die Regierung tut. Und diese beiden Dinge sind so eng miteinander verknüpft, dass man sie nicht wirklich voneinander trennen kann. Der islamische Teil dominiert oft die Tatsache, dass der Iran eine Republik ist. Das bedeutet, dass alles, was der oberste Führer des Iran oder die islamischen Kleriker wünschen, auch passieren wird. Sie würden also alles ändern, was die Republik beschlossen hat, um ihren eigenen Willen durchzusetzen. Wenn es um Religion geht, ist die iranische Bevölkerung oft nicht damit einverstanden, wie das Land regiert wird. Deshalb mögen sie die islamische Seite auch nicht. Und sobald sich Menschen vom Islam abwenden, öffnet das viele Türen, andere Denkweisen und Religionen zu erkunden. Und der christliche Glaube ist in vielen Fällen die Antwort auf die Fragen und die Suche vieler Menschen gewesen.
And there are various ways that they hear about Christianity and they come to faith.
Wenn ich an den Iran denke, dann sehe ich keine Kirchengebäude vor mir, keine Kreuze an den Straßenecken oder ähnliches. Wie zeigt sich dieses Wachstum der Kirche? Kann man das von außen überhaupt wahrnehmen?
I think to fully understand.
Ich denke, um die am schnellsten wachsende Kirche zu verstehen, müssen wir über die Bedeutung von Kirche nachdenken. Wenn wir über Kirchengebäude sprechen, dann gibt es im Iran zwischen 300 und 600 davon. Diese befinden sich in Teheran, Isfahan, dem nördlichen Teil des Irans, in Orten wie Urumqi oder Tabriz. Wir haben einige wunderschöne, traditionell aussehende Kirchen. Aber ist das wirklich das, was wir meinen, wenn wir von Kirche sprechen? Die Bibel lehrt uns, dass Kirche oder Ekklesia die Versammlung der Heiligen ist, die Versammlung von Menschen, die zusammenkommen, wenn 2 oder 3 versammelt sind. Und was wir sehen, ist eine schnell wachsende Bewegung von Hauskirchen. Es gibt eine inoffizielle Schätzung, dass im Iran täglich 2 Hauskirchen gegründet werden. Du kannst dir ausrechnen, wie schnell das geht und wie viele das sind. Oft finden die Leute zueinander und erkennen, dass einer von ihnen die Gruppe anleiten kann. Es ist also ein sehr organischer Prozess, der sich wie von selbst entwickelt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Netzwerke, die sehr strategisch vorgehen und einen Plan und eine Art Evangelisationsstrategie haben. Diese wachsen auf ihre eigene Weise. Aber natürlich spielt dabei Sicherheit eine große Rolle. Viele dieser Kirchen treffen sich darum nicht jede Woche am selben Tag oder am selben Ort. Oft müssen sich diese Untergrundkirchen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten treffen, um nicht aufzufliegen. Aus Sicherheitsgründen versuchen sie auch, unter der Woche nicht miteinander in Kontakt zu treten. Es gibt Fälle, in denen sich Leute mitten in der Nacht in einem Kleinbus versammeln, um ihr Treffen abzuhalten. Es gibt Menschen, die sich in einem Park versammeln oder in einem Wald oder auf dem Gipfel eines Berges. Sie müssen außerdem einige der Feiertage, wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern, zu anderen Zeiten feiern. Es gibt beispielsweise eine Hauskirche, die Weihnachten mitten im Sommer feiert, weil sie nicht als Kirche enttarnt werden will. Denn wir wissen, dass die Regierung während der Weihnachtszeit eine große Anzahl von Verhaftungen durchführt. Das heißt aber auch, wenn man ein Treffen verpasst, weiß man nicht, wann das nächste Treffen stattfindet. Sogar der oberste Führer des Iran hat die Bevölkerung vor den schnell wachsenden Untergrundkirchen gewarnt. Und das sagt schon was aus, wenn der Machthaber eines Landes mit knapp 90 Millionen Einwohnern die Bevölkerung warnt, dass ein solches Phänomen existiert. Das zeigt, dass die Kirche einen guten Job macht. Sie wächst.
Der oberste Führer gilt als einer der mächtigsten Länder des Landes. Wie kommt es, dass jemand mit so viel Macht Angst vor einer kleinen christlichen Minderheit hat? Warum sieht er im Wachstum der Kirche eine Bedrohung?
Weil die Regierung islamisch ist. Diese neue Form von Christen mit muslimischem Hintergrund passt nicht in ihre Vorstellung. Auf der einen Seite haben sie das nationale Abkommen Artikel 18 unterzeichnet, in dem es um Religionsfreiheit, Gedankenfreiheit, Redefreiheit geht. Aber in der Praxis akzeptieren sie es nicht, weil es eine andere Form des Lebens, Denkens und Glaubens ist. Das ist der Grund, warum sie es als Bedrohung sehen. Sie sind da sehr streng und wollen das Wachstum einschränken. Denn sie wissen, dass sich viele Menschen bekehren werden, wenn sich der christliche Glaube ausbreitet. Das können wir auch anhand der letzten Wahlen oder anhand der Schließung von Moscheen aufgrund mangelnder Besucherzahlen sehen. Und so ist es zu einer Art Strategie geworden, Christen einzuschränken, zu filtern, sie zu beschämen, damit die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen.
End up in there. Es wurden wirklich Moscheen geschlossen?
Ich habe keine offizielle Zahl oder Erklärung dazu. Aber sogar die Medien der Regierung haben über die Anzahl der Geistlichen berichtet, die entweder zurückgetreten sind oder eingeschränkt wurden, weil sie ihre persönlichen Ansichten mit den Menschen geteilt haben. Manchmal werden sie verbannt oder von der Regierung verwarnt, nicht weiterzumachen. Außerdem stehen die Menschen wirtschaftlich sehr unter Druck und müssen oft zwei oder drei Jobs haben, um zu überleben. Sodass ihnen nicht viel Zeit bleibt, um eine islamische Zeremonie oder eine Moschee zu besuchen oder das Freitagsgebet zu verrichten. Manche Regierungsbeamte zwingen ihre Angestellten zum Gebet, ansonsten verlieren sie ihren Job. Sie müssen also hingehen. Aber von denen, die für sich selbst eine Entscheidung treffen können, sehen wir, dass sie immer weniger in die Moscheen gehen, weil sie sich Sorgen um ihr tägliches Leben machen und finanziell kämpfen müssen. Und sie haben einfach die Nase voll von der Regierung und dem Islam und dem ganzen System, das dort herrscht. Sie haben kein Interesse, dorthin zu gehen. Und deshalb werden einige Moscheen in Krankenhäuser oder Schulen oder sogar Sportzentren umgewandelt, die besser genutzt werden können.
that could be used for better.
Und trotz all dem wächst die Kirche weiter. Wie reagiert die Regierung darauf?
The Iranian government is not happy, of course, by
the... Die iranische Regierung ist natürlich nicht glücklich darüber, dass die kirchliche Bewegung wächst und die Aktivitäten weitergeführt werden.
Historically, they would try to attack the building churches.
In der Vergangenheit haben sie versucht, die ihnen bekannten Kirchen anzugreifen. Und sie hatten einen Plan. Es soll keine Kirchengebäude geben, in denen Muslime evangelisiert werden. Die kleinen christlichen, aramäischen und assyrischen Gemeinschaften können weiter bestehen. Es werden also immer noch Kirchen gebaut, in denen sich Armenier und Assyrer versammeln, auch wenn ihre Zahl stark zurückgegangen ist. Und ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ihr habt, ich würde sagen, 99% der persisch sprechenden Kirchen geschlossen, vielleicht auch 100. Aber ist das das Ende des christlichen Glaubens? Als sie erkannten, wir haben alle Kirchen, alle Gebäude geschlossen, aber es gibt immer noch viele, viele Menschen, die Christen werden, da begannen sie, die Hauskirchen zu suchen und anzugreifen. Und sie dachten, wenn sie die Leiter verhaften und ins Gefängnis stecken, würde das dem Rest der Christen eine Lektion erteilen und die Aktivitäten zum Erliegen bringen.
But Christians across the history have always found a way.
Aber die Christen haben im Laufe der Geschichte immer einen Weg gefunden, eine Strategie, um wieder zusammenzukommen und weiterzumachen.
But of course, we can't deny the various effects that this level of persecution has had.
Aber natürlich können wir nicht leugnen, dass dieses Ausmaß an Verfolgung Auswirkungen auf die Kirche gehabt hat. In vielen Fällen hat die Regierung das Haus, die Besitztümer, alles Technische, Handys, Laptops, iPads, alle christlichen Ressourcen und Bücher der Pastoren und der Kirche beschlagnahmt. Und die einzige Möglichkeit, wie diese Pastoren und Leiter ihr konfisziertes Hab und Gut, ihr Haus, zurückbekommen konnten, war, zuzustimmen, dass sie nicht mehr in diesem Dienst arbeiten oder das Land verlassen. Einige haben diese Entscheidung getroffen, und ich verurteile das nicht. In anderen Fällen haben sich Menschen entschieden, weiterzumachen, ihr Haus aufzugeben und die Arbeit in der Kirche weiterzuführen. Das sind zwei unterschiedliche Arten, mit Verfolgung umzugehen. Mit Verfolgung kann man nicht nur auf die eine Weise umgehen. Selbst im Leben Jesu gibt es Zeitpunkte, an denen sie Jesus verhaften wollten und er einfach aus der Menge verschwand. Und dann gibt es andere Zeiten, in denen er sich aus freien Stücken hingab, verfolgt und gekreuzigt zu werden. Es gibt verschiedene Formen der Verfolgung. Aber ich denke, sie alle haben dazu beigetragen, dass die Kirche heute so schnell wächst.
Es scheint, als sei es ihre Strategie, die Kirche zum Schweigen zu bringen, sie stumm und unbeweglich zu machen.
Ich glaube, wenn du den christlichen Glauben in deinem Herzen hast, und ihn einfach für dich behältst und mit niemandem teilst, ja, dann könntest du im Iran leben, ohne dass es ernsthafte Probleme gibt. Du würdest nur hier und da ein paar Benachteiligungen erfahren. Aber kannst du das? Ist es das, was den christlichen Glauben ausmacht? Das ist es, was die Regierung will. Es ist, als würde man sagen, du willst Christ sein? Gut, aber mach das in deinem Zuhause. Bring deinen Glauben nicht nach draußen. Die Regierung sagt, dass du deinen christlichen Glauben draußen nicht ausüben darfst. Aber wie willst du so die Mission Jesu erfüllen? Als isolierter Christ in deinem eigenen Wohnzimmer? Wir denken, dass das nicht möglich ist. Und wenn du anfängst, deinen Glauben aus deiner Komfortzone herauszuholen, aus dem Ort, an dem er sicher ist, dann fangen die Schwierigkeiten und Probleme an. Wir sehen auch viele Fälle, in denen Menschen im Gefängnis landen, aus ihrem Job gefeuert werden. Es gibt viele Fälle von Studenten, die von der Universität oder von ihren Schulen oder Kursen, die sie belegen, geworfen werden. Und das alles ist im Iran auf dem Papier illegal. Denn aufgrund eines Abkommens, das die Regierung unterzeichnet hat, stehen Iranern all diese Privilegien zu. Aber natürlich ist die Realität im Iran eine andere.
In welchen Fällen kommt es denn dazu, dass ein iranischer Christ tatsächlich ins Gefängnis kommt? Und wie ist es als Christ in einem iranischen Gefängnis?
Wenn die Regierung Christen verhaftet, die der Untergrundkirche angehören, wird ihnen vorgeworfen, dass sie Propaganda betreiben und gegen die nationale Sicherheit handeln. Ich hatte nie das Privileg oder die Erfahrung, wegen Jesus im Gefängnis zu sitzen. Aber ich habe viele Erfahrungen und Geschichten von denen gehört, die es erlebt haben. Und einige von ihnen sind gute Freunde von mir. Ich kenne einen bestimmten Pastor, der mir von seinem Schicksal erzählte. Der Grund, warum er im Gefängnis war, war sein Glaube, weil er anderen von seinem Glauben erzählte. Er wurde zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt, aber wie durch ein Wunder wurde er nach 1,5 Jahren wieder freigelassen. Er ist ein aramäischer Pastor und erzählte uns, wie er im Evin-Gefängnis, einem der berüchtigsten Gefängnisse in Teheran, die Winkel ausfindig machte und markierte, die von den Überwachungskameras nicht erfasst wurden. Tagsüber sprach er mit den Menschen und abends brachte er sie zu diesen toten Winkeln und fragte sie, ob sie ihr Leben Christus übergeben wollten. Mitten im Gefängnis tat er das, wofür er verhaftet wurde. Er konnte nicht aufhören, über Jesus zu reden. Dafür lebte er. Eine andere Frau berichtete, dass der Gefängniswärter sich weigerte, ihnen eine Bibel zu geben, obwohl das gegen die Regeln verstößt. Im Iran darf man religiöse Bücher mit ins Gefängnis nehmen. Sie fanden schließlich irgendeinen Weg, eine Bibel ins Gefängnis zu schmuggeln. Aber viele Christen haben dort keine Bibel. Und um sich an das Wort Gottes zu erinnern und ihre Hingabe zum Herrn auszudrücken, ritzen sie Bibelverse in die Wände der Zellen. Wenn der Iran irgendwann frei ist, möchte ich als erstes ins Evin-Gefängnis gehen, von Zelle zu Zelle wandern und alle Bibelverse an den Wänden der Zellen lesen. Es gibt auch eine Frau, die davon erzählte, wie sie dort das Abendmahl einnahmen. Nur mit einem Stück Brot und Wasser versammelten sie sich. Wie schön ist das! Mitten im Gefängnis versammeln sich Menschen, nehmen Brot, nehmen Wasser und feiern auf ihre eigene Weise das Abendmahl. Und die Regierung glaubt, dass sie durch die Inhaftierungen den christlichen Glauben stoppt und die Verbreitung der Bibel verhindert. Nun, wenn Sie das hören, wissen Sie, dass das nicht funktioniert. Denn man kann die Bibel verbieten, man kann die Christen unterdrücken, aber man kann das Wirken des Heiligen Geistes nicht aufhalten. Man kann die Verbreitung des Glaubens nicht aufhalten, selbst an den schwierigsten Orten nicht. Das ist die Kraft des Evangeliums.
Amen. Danke, Hovan, für diese eindrücklichen Schilderungen. Wie können wir unsere Geschwister im Iran unterstützen?
In Hebräer 13 ist die Rede davon, die Gefangenen nicht zu vergessen und für sie zu beten, als ob wir mit ihnen im Gefängnis wären. Wenn ich für Gefangene bete, stelle ich mich der Herausforderung, so zu beten, als sei ich mit ihnen im Gefängnis. Ich frage mich, bete ich mit der gleichen Leidenschaft? Ich bin in letzter Zeit immer wieder herausgefordert worden, viel mehr Zeit mit Beten zu verbringen, anstatt über das Beten für die Kirche zu reden. Aber natürlich gibt es noch andere Elemente und Aktionen, die wir für die verfolgte Kirche tun können. wie zum Beispiel auf sie aufmerksam zu machen, verschiedene Organisationen zu unterstützen, die in diesem Bereich aktiv sind, oder einen Brief an Parlamentsvertreter zu schreiben.
Würdest du uns auch noch ein paar konkrete Gebetsanliegen mit an die Hand geben?
Ja, Gebet hat eine besondere Kraft. Bitte betet für neue Leiter, dass es noch mehr Leiter gibt, die das Werk Christi an neue Orte bringen können. Bitte betet für die Gefangenen, die Christen, die eine Strafe im Gefängnis absitzen, dass sie die Gegenwart des Herrn spüren, als ob er mit ihnen im Gefängnis wäre. Bitte betet für Trost und Ermutigung, dass sie die Wärme des Heiligen Geistes erfahren können, sowohl die Gefangenen als auch ihre Familien. Bitte betet für die Verfolger, dass Jesus ihr Herz erweicht und sie auch zu Christus kommen. Das durften wir schon in einigen Fällen erleben. Bitte betet dafür, dass die Kirche inmitten der Verfolgung gestärkt wird und zur Ehre unseres Herrn Jesus weiter wächst.
Vielen Dank. Ich bin so gespannt, was Gott mit dem Iran vorhat und was diese Erweckung noch alles an Wundern hervorbringen wird. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch für unsere Geschwister im Iran interessiert und dass ihr für sie betet. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was im Iran passiert, dann kann ich euch unser Shockwave-Materialpaket ins Herz legen. Hier beleuchten wir intensiv die Situation im Iran und tauchen gemeinsam in die Welt der verfolgten Christen ein. Mehr Informationen findet ihr unter www.opendoors.de/shockwave. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dann, euer Team von Open Doors.
Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin